wir wissen das nicht, aber wir gehen jeden Tag zigmal in so etwas transähnlichen, in einen transähnlichen Zustand. Und das ist nichts Besonderes. Das ist eine rezeptive Aufmerksamkeit. Und so eine rezeptive Aufmerksamkeit bedeutet, ich lasse etwas auf mich einwirken, ohne dass ich denke.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100 Pro Zen, den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über die grundsätzlichen Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Professor Walter Bongartz. Er ist Psychotherapeut, wissenschaftlicher Leiter des Klingberger Instituts für klinische Hypnose und ehemaliger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Hypnose. Ich habe Walter kennengelernt, um Selbsthypnose zu lernen. Und der ganz überwiegende Teil von dem, was ich darüber weiß und was ich in meiner Praxis so mache, ist Ergebnis seines Unterrichts. Wir sprechen über Wege in die Trance, über therapeutische Arbeit in Hypnose, über die Verwendung von Sprache und was das alles bewirkt. Danke, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und gute Erkenntnisse. Als ich dich damals auf dem Seminar kennengelernt habe, hast du uns alle begrüßt mit deiner Erkenntnis, dass du nach Jahrzehnten der erfolgreichen Hypnosesprache jetzt dir Gedanken gemacht hattest, eine neue Art gefunden hast, Sprache in der Trance zu nutzen. Warum hast du denn dann bis dahin so gut funktionierendes Modell so grundlegend in Frage gestellt?
Also ich habe es nicht in Frage gestellt, sondern wenn, dann ist etwas Neues entdeckt worden von mir und meiner Frau, das sich aber kombinieren lässt mit dem Alten. Das Alte ist also nicht etwas, wofür wir jetzt eine Alternative gefunden hätten, sondern es ist etwas, was sich damit zusammentun lässt und dass man dann beides nutzt. Aber diese neue Sache bringt eine wesentliche Verbesserung. Und diese neue Sache ist deswegen jetzt erst aufgetreten oder vor 3 Jahren, weil ich mich da gefragt habe, wie ist das eigentlich in traditionellen Kulturen? Die machen ja auch Trance, haben ja seit Jahrtausenden Trance gemacht. Wie ist denn da die Sprache? Und dann habe ich mir mal die Sprache angeschaut und festgestellt, dass überraschenderweise Kulturen, die nie was miteinander zu tun haben, die in den ganzen Globus verstreut sind, dass die alle dieselbe Struktur der Trance-Sprache benutzen, dieselbe Struktur. Und die besteht darin, dass bestimmte Wiederholungsmuster auftreten, die offensichtlich bedeutsam sind, wenn sie von der Menschheit sozusagen unabhängig und voneinander von verschiedenen Gruppen und Völkern und Stämmen gefunden worden ist, dann müssen diese die beste Trance-Sprache gefunden haben, die es gibt. Und die hatten da sicherlich 20.000, 30.000 Jahre Zeit dazu.
Und das bewirkt dann was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Da gibt es 2 Formen von Wiederholung. Einmal wird ein Satz gesagt, da kommt ein 2. Satz dazu. Das sind sozusagen 2 Zeiler, die gehören aber irgendwie zusammen, manchmal gar nicht erkennbar. Und das andere sind Mehrzeiler, die können also zwischen 3 und bis zu 50 Zeilen umfassen, wobei das dann sich um Zeilen handelt, in denen das Gleiche gesagt wird. Also fast dasselbe, der Satzbau ist dasselbe, die Wörter, die verwendet werden, sind dieselben, bis immer auf einen kleinen Unterschied. Ja, zum Beispiel bei den Navajos wird vielleicht so ein Satz sein wie, also ein Gebet zu einem mythischen Wesen, gib mir meine Gesundheit wieder, gib mir mein Augenlicht wieder. Oder also wo kurze, knappe Sätze da sind, in denen eigentlich immer dasselbe gesagt wird, mach mich gesund. Aber aufgeteilt wird der Körper, die Körperteile werden verwendet, um sind sozusagen die Stellvertreter für das Ich, das der Patient hat. Und das sind also Wiederholungen, die anders sind als die anderen und die haben eine unterschiedliche Funktion. Bei den 2 Zeilern, da wird etwas beschrieben, ein Zusammenhang, ja, das irgendwie ein Medizinmann bei den Vajragas, die du ja kennst, dass der beschreibt, wie er zu seinen Zaubersprüchen gekommen ist, bin dahin gereist, habe das gemacht und so weiter. Wenn er die aber anwendet, dann sind es Wörter, dann kommt diese Mehrfachwiederholung. Ja, dass dann immer dasselbe gesagt wird, fast dasselbe, und es kommt ein kleiner Unterschied dazwischen. Und diese 2 Zeiler haben die Funktion, etwas zu beschreiben. und diese Mehrzeiler einen Aspekt, der ganz eingeschränkt ist, zu vertiefen. Da geht es nur darum, die Botschaft zu geben, fühle dich voller Selbstvertrauen. Und das wird immer wiederholt. Und dabei kommt es dann eben zu einer deutlichen Vertiefung der Trance vor allen Dingen und auch der Botschaft. Die kommt besser rüber, als wenn man das mit dieser Sprache macht, die normale Hypnotherapie kennt, wo man also auch etwas beschreibt und versucht, durch diese Beschreibung ein Gefühl von Vertrauen zum Beispiel aufzubauen. Wird hier das dann vertieft, indem immer nur dieser eine Satz verwendet wird. Und da geht es auch nicht mehr um Imagination, wie man häufig sagt, dass man also bei Hypnose wie bei vergleichbaren Verfahren mit inneren Bildern arbeitet, sondern es geht um kinästhetische, also körperliche Erfahrungen, die nicht imaginativ dargestellt werden müssen.
So habe ich das damals auch erlebt, dass eine konkrete körperliche Empfindung, was wir dabei hatten.
Ja.
Genau. Das ist auch das, was meine Patienten, also ich arbeite überhaupt nur so. Ich habe das ja gar nicht anders gelernt, sondern in aller Regel hat jede Hypnose in meiner Praxis so ein Element, wo ich ganz viele Mehrfachwiederholungen mache. Und nicht unbedingt, um gezielt jetzt irgendwie ein Level tiefer zu gehen, sondern um eben zum Beispiel etwas zu unterstreichen, eine Empfindung, die der Patient jetzt bekommen hat, ein Gefühl von Stärke oder von Stolz oder von Zufriedenheit, Geborgenheit. Und das wird dann über den ganzen Körper verteilt. Und das klappt ja auch mit unserer Sprache sehr gut.
Mhm. Ja.
Also da ist auch die deutsche Sprache gut geeignet. Ich dachte am Anfang, die Wadjaga, das ist ja ein Bantu-Dialekt und eine Bantu-Sprache eigentlich, die sehr melodisch ist. Mhm. Und das hat ja dann auch so einen hypnotischen Aspekt. Und ich dachte erst, unsere technischere Sprache bringt das nicht, aber bringt es ganz genauso.
Mhm. Ja. Ja, also gerade die Vatschakas, die machen manchmal Wiederholungen, also 40, 50, 60 Mal. Da gab es einen deutschen Missionar in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts, der also die Sprache gelernt hat, der alles aufgeschrieben hat, was die Leute an Kultur hatten. Deswegen sind sie, glaube ich, das weißt du besser als ich, heute noch dankbar, dass er dieses Wissen aufgeschrieben hat, sodass das bewahrt geblieben ist. Und der hat mir auch, von dem habe ich auch so Artikel gelesen, wo genau diese Sprache beschrieben wird. Und wo ich dann gelernt habe, wie exakt genau immer dieselben Sätze verwendet werden, um eine Erfahrung zu vertiefen. Also die Mehrfachwiederholung, das ist das Neue eigentlich. Die vertiefen die Erfahrung. Und die Zweizeile ist auch was Neues, weil da ein besonderer Trick dahinter ist. Wenn ich zwei Sätze zusammennehme, wenn ich zwei Sätze nenne im kurzen zeitlichen Abstand, dann macht unser Gehirn daraus eine Gesamtheit. Ja? Die Sonne geht auf. Die Vögel zwitschern. Da sehe ich jetzt nicht nur die Sonne aufgehen, sondern sehe ich auch Vögel, die im Wald sind, wo die Sonne aufgeht, zwitschern. Und das ist aus zwei Sätzen so eine Einheit zusammenzubasteln, ist bei unserem Gehirn ein sehr aufwendiger Prozess, der viel Aufwand bedarf. Man muss den ersten Satz, den zweiten Satz von der Bedeutung her sehr genau verstehen, um dann Versatzstücke zu finden, die dann einen neuen Zusammenhang bilden. Und das ist also eine sehr kreative Imagination. Und das bedeutet auch, wenn man das so aufwendig macht, wenn unser Gehirn also so eine aufwendige Aufgabe hat, dann kommt es zu einer sogenannten tiefen Verarbeitung, nennt man das in kognitiven Wissenschaften, die dazu führen, dass die Inhalte besser behalten werden, dass sie besser verarbeitet werden, auch emotional. Also auch darüber eine Vertiefung schon stattfindet. Aber das geht auch mit unserer normalen Sprache, mit der ich mich ganz gut auskenne. Aber diese wirkliche Vertiefung, die kommt dann durch dieses andere Moment hinein, dass also die moderne Hypnotherapie so nicht im Gepäck hat. Das muss man mal ganz klar sagen.
Warum? Was ist denn der Schwerpunkt, den die moderne Hypnotherapie stattdessen gemacht hat?
Sie beschreibt, sie gebraucht ein Narrativ, wie ein Besinnungsaufsatz in der Schule, ein Morgenaufgang, ja? Dann wird geschrieben, wie die Sonne aufgeht, ne? Am Morgen aus dem Fenster zu treten und die Sonne vor sich zu sehen, lässt einen sich freuen auf den Tag. Und die moderne Sprache versucht dabei auch das Ich des Patienten herauszunehmen. Und das ist übrigens in der archaischen Trance-Sprache auch der Fall. Das Ich wird nie angesprochen. Und da haben wir also auch schon eine Ähnlichkeit dabei. Aber das andere ist einfach so ein Erzählen. Ja, es werden ja auch, als Trance-Inhalte werden ja auch Geschichten erzählt, die in seinem Trance-Zustand dann auch viel lebendiger erlebt werden, auch emotional besser begleitet werden. Und das ist, lässt sich noch vertiefen durch diese Zweizeiler. Da habe ich jetzt noch keine großen Forschungen zu gemacht, aber die, wenn man sich alle großen Epen der Menschheit anschaut, das Gilgamesch-Epos, ja, das Mahabharata der Inder, das vedische, das Epos, das polynesische Epos der Hawaiianer, ja, wo es auch darum geht, das Kumulipo, alles in Zweizeiler, weil darüber die Imagination viel lebendiger ist. Und das könnte man eigentlich auch noch in unsere heutige Sprache einbauen, aber das muss nicht unbedingt der Fall sein, denn wenn ich dann mit den Mehrfachwiederholungen arbeite, dann das ist das, was wirklich das bringt, was man möchte. Man möchte beim Patienten eine bestimmte Erfahrung machen. Der Patient, der sich unsicher fühlt, der soll keine Angst mehr haben, der soll Sicherheit spüren. Der Patient, der ja, Selbstbewusstsein braucht, der möchte sich selbstbewusst erleben. Und das kann ich vorbereiten durch diese Beschreibung, aber die Vertiefung kommt durch diese Mehrfachwiederholung.
Ja, das ist ja dann auch das, was der Patient selbst schildert. Also fragst du auch vorher so, und Stolz, wo fühlen Sie das denn? Und dann sagt er zum Beispiel in der Brust. Das ist eine Wärme und die strahlt in den Bauch. Und dann sagst du, und dann strahlt eine Wärme von der Brust in den Bauch. Und dann denkt der Patient, krass, der weiß genau, wie ich mich fühle. Und hat es gar nicht mehr so bewusst, und ich habe es ihm ja gerade gesagt. Aber ich glaube, das ist ja auch so ein großer Unterschied zu diesem Versuchen einer, sag mal, therapeutischen Lyrik, dass der Therapeut in dieser Variante, die du beschreibst oder die du hier verfolgst, einfach das ganz streng nimmt vom Patienten und das auswälzt, diese Empfindung, die er eh schon hat, und ihm die durch dieses in den Körper einprägen, die klar macht, das ist was von dir, das gehört zu dir, das war schon immer in dir, du hast halt jetzt keinen Zugriff drauf gehabt, aber jetzt hast du ihn wieder.
Ich habe heute gerade zufällig Resultate erhalten von einer Studie, die gerade läuft. Wir haben zwei Studien, eine ist fertig, dann ist es gelaufen. Wo genau das rauskommt, dass also die Patienten sagen, körperlich hätten sie das viel mehr gespürt als die andere Sprache. Statistisch also auch signifikant. Wo das also, wo man das auch belegen kann, wissenschaftlich.
Ja, schön. Das hebt natürlich dieses Anekdotische nochmal auf ein ganz anderes Level, wenn es dann wirklich nachvollziehbar in der ganzen Gruppe so ist. Das macht es viel verlässlicher als Technik. Gibt es das im Alltag denn, solche Trance-Sprachemuster auch? Oder ist das wirklich was, was dem Setting des Therapieraums vorbehalten ist?
Nein, das gibt es auch in der Literatur. Das ging schon im Hochmittelalter los, Gottfried von Straßburg, wenn man das aufsucht. Da geht es um Tristan und Isolde, habe ich von einem Freund vor kurzem so einen Hinweis bekommen. Wenn es darum geht, Gefühle auszudrücken, oder wenn es darum geht, wie du es auch sagst, etwas besonders zu betonen, dann wird das ja genauso gemacht. Im religiösen Kontext wird das ja gemacht. Die katholische Kirche kennt diese Mehrfachwiederholung ganz klar, natürlich den Litaneien oder den Rosenkranz. Und so gibt es also auch da Beispiele, die wir im Alltag finden können, wo solche Wiederholungen auch spontan verwendet werden, da man das irgendwie weiß, irgendwo weiß man das, dass man es damit vertiefen kann.
Das sind ja nur, ja, sind ja Intentionsmomente. Also wenn die Kirche ein bestimmtes Gefühl induzieren möchte in einer Liturgie. Gibt es denn Alltagsphänomene der Trance?
Ja. Also wir wissen das nicht, aber wir gehen jeden Tag zigmal in so etwas Trance-ähnlichen, in so einen Trance-ähnlichen Zustand. Und das ist nichts Besonderes. Es ist eine rezeptive Aufmerksamkeit. Und seine rezeptive Aufmerksamkeit bedeutet, ich lasse etwas auf mich einwirken, ohne dass ich denke. Fernphysiologisch bedeutet das, dass im präfrontalen Bereich des Gehirns, im sogenannten dorsolateralen präfrontalen Kortex, dass da also gar keine Aktivität stattfindet, was darauf hinweist, dass keine Kognitionen, keine geistigen Prozesse wie Denken, Auswählen, Entscheiden stattfinden, sondern dass es da ruhig ist. Dass aber dafür dann ein größeres Potenzial zur Verfügung steht, um etwas auf sich wirken zu lassen. Das hat wahrscheinlich auch evolutionär den Vorteil gehabt, wenn ich mich in eine neue Situation begebe und muss aufpassen, dass ich mich nicht ablenken lasse durch irgendwelche Kognitionen, sondern voll und ganz darauf konzentriert sind, was passiert. Und das ist der Zustand, der unter Trance da ist. Der Patient ist sehr rezeptiv, er hört zu, ohne selbst das zu hinterfragen oder mit kognitiv zu begleiten. Und dadurch ist dann durch diesen rezeptiven Zustand, ist es dann leichter für das Gehirn, die Erfahrungen, die ihm angeboten werden, zu verarbeiten. Gerade die körperlichen, emotionalen, die kognitiven bleiben da draußen. Und das machen wir tagsüber sehr häufig. Ja, ich gehe über die Straße, schaue auch, was kommt da jemand? Da brauche ich vielleicht eine halbe Sekunde, ist das. Aber da schalte ich sozusagen die Kognition auf, um zu gucken, bin ich sicher? Und zwischen diesen Polen geht das hin und her. Manchmal sind wir sehr genau nach außen konzentriert, fragen uns das, was ist das denn? Unsere Aufmerksamkeit ist sehr selektiv oder einen bestimmten Bereich fokussiert. Aber es gibt eben auch so Momente, wo man einfach nur schaut. Beim Tagträumen passiert das ja auch, ja, dass man plötzlich auf etwas anderes schaut, eher nach innen, innere Prozesse vielleicht wahrnimmt und die Außenwelt tritt zurück. Und das ist also relativ vergleichbar. Deswegen ist Trance was Alltägliches, nichts Besonderes.
Ist es dann so eine Art bewusster Zugang zur Intuition?
Also ich vermute, dass in so einem Zustand, ja, also in diesem Zustand, wir alle kennen, ja, dass dann die Intuition eine Rolle spielt. Das kennen wir doch alle. Wenn jemand ein Gedicht schreibt, ich schreibe keine Gedichte, dann wird das manchmal im Film so dargestellt, dass derjenige den Kopf hebt und in die Ferne schaut. Und das ist der Moment, wo er nicht denkt, sondern was ist da irgendetwas, ja, wo er aufpasst, sich anregen lässt von etwas und nicht selbst produziert. Und da finde ich das eine gute Beschreibung von dir, dass du sagst, okay, was brauchen wir das eigentlich für die Intuition? Ja, ich glaube auch. Das heißt, mir war gar nicht aufgefallen.
Merkst du denn bei den Patienten, mit denen du jetzt arbeitest, einen großen Unterschied im Vergleich zu dem vorher? Also mit dem, dass du so ganz bewusst in diese Tiefen, in diese Wiederholungstrancen gehst? Beschreiben die das anders, was sie erleben? Du hast gerade schon gesagt, in der Studien oder in den Studienbedingungen kann man es auf jeden Fall nachvollziehen, aber ein therapeutischer Prozess ist ja doch was höchst Individuelles. Schildern die das anders, als deine Patienten früher ihre Heilungsprozesse geschildert haben?
Nein, das ist genau das. Die Inhalte sind die gleichen, die Prozesse, die Patienten erleben oder auch erleben sollen, sind die gleichen geblieben und auch die Reaktion des Patienten ist darauf gleich. Aber es ist tiefer. Man erreicht mehr Leute damit. Und vor allen Dingen auch Leute, die nicht imaginieren können. Ja, es kommt ein Patient, ich kann sagen, ich Imagination, Bilder kann ich nicht entwickeln. Es gibt nicht viele davon, aber es gibt immer wieder Patienten, die da Schwierigkeiten haben. Und da kann ich mit denen arbeiten, ohne dass ich jetzt mit diesen Geschichten arbeiten muss, die Imagination anregen, um darüber Erfahrungen zu transportieren, die der Patient dann mit in den Alltag nehmen soll.
Ist es für manche Leute tatsächlich nicht vorstellbar, was eine Trance ist? Also wenn du sagst, sie können nicht imaginieren?
Ja, das kenne ich. Es gibt ja, das kennt man ja aus dieser Untersuchung, wie ist denn die Hypnosefähigkeit, wie ist die denn verteilt? Da gibt es eben diese gaussische Normalverteilung. Gibt sehr wenige, die das überhaupt nicht können, sehr wenige, die das extrem gut können. Die meisten liegen in der Mitte. Und das reicht auch völlig aus für eine Behandlung. Aber es gibt Menschen, die sagen, das weiß ich nicht, was sie damit meinen. Und das ist also schon der Fall.
Das ist ja nochmal was anderes als, ich habe keine Lust drauf. Das gibt es ja auch, dass manche Leute sagen, ich habe so viel über Hypnose aus Funk und Fernsehen gelernt, ich habe auf gar keinen Fall Lust, dass mit mir das Gleiche passiert und ich dann am Schluss über eine Bühne gacker und nach Körnern am Boden picke, die es da nicht gibt. Eine Scheu, die viele Leute vor einer Trance haben. Ich verwende schon lieber das Wort Trance als das Wort Hypnose, weil Hypnose noch bei manchen Leuten negativer konnotiert ist.
Und ich denke mir, dass wenn man jetzt Trance so begreift, wie ich das für wissenschaftlich auch, wie das zu verlangen ist von der wissenschaftlichen Seite, wie als eine besondere Form der Aufmerksamkeit, eine rezeptive Aufmerksamkeit, dann ist das nicht dieses nebulöse, gefährlich klingende Wort Hypnose, sondern es ist eine Form der Aufmerksamkeit. In der können Sie Erfahrungen machen, die manche als Hypnose bezeichnen. Ich muss das nicht als Hypnose bezeichnen, sondern einen Bewusstseinszustand, in dem Dinge möglich sind, die anders nicht vielleicht so möglich sind. Zum Beispiel keine Schmerzen erleben zu können, zu müssen. Oder Zugang zu haben zu Gefühlen, die einem sonst verborgen bleiben, die einem nicht gegeben sind, scheinbar, wo der Patient dann erleben kann in der Trance, doch, das gibt es bei mir. Und das machen mit der normalen Hypnose auch, aber mit dieser vertiefenden Möglichkeit, die jetzt hinzukäme, ist das also deutlich stärker möglich und vertieft möglich.
Ist das vergleichbar dann mit einer tiefen Meditation, wo auch so eine rezeptive Aufmerksamkeit passieren kann?
Ja, ich habe früher viel Zen gemacht. Ich war in Japan, im Zen-Kloster, versucht, da die Erleuchtung zu bekommen. Vergeblich, aber was nicht vergeblich war, zu merken, wie es ist, tief in einer derartigen Konzentration zu sein und was auch was mit einem macht. Ja. Und da ist es eigentlich das Gleiche. Wenn ich auf einen Punkt schaue und schaue durch den Punkt hindurch, dann komme ich in diesen Zustand, den ich als Trance heute bezeichne. Bei der Meditation, bei der Rinzai-Sekte, also bei der Zen-Meditation, da war es auch so, da sagte der Zen-Meister, der Blick muss sitzen. Und wenn der Blick sitzt, dann geht es los. Und es ist sehr nah beieinander bei der Hypnose. Aber was danach passiert, ist was völlig anderes. In der Hypnose werden Emotionen wach, da rattert im Gehirn rauf und runter. Und die Meditation, diese Meditation, da soll der Geist leer sein, da soll leer werden. Und deswegen ist das auch ein Unterschied bei der Sprache. Bei den Japa-Meditationen in Ostasien, da geht es immer darum, dass ein Mantra wiederholt wird, ja, Om Padme Hum oder irgendein Mantra. Da wird immer dasselbe gesagt. Und man weiß aus der Hirnforschung, wenn immer dasselbe gesagt wird, dann reagiert das Gehirn nach einiger Zeit nicht mehr. Und das erleichtert dann auch, das Gehirn leer zu machen, sozusagen. Wohingegen bei diesen mehrfach wiederholenden traditionellen Kulturen ist immer ein Unterschied da, der dazu dient, dass das Gehirn immer wieder wach ist, immer aufpasst. Es gibt sogar einen sogenannten evozierten Potenzial, 400 Millisekunden nach Setzung eines Reiches, beim sogenannten N400, gibt es dann immer so eine Amplitude, die das zeigt, sodass das Gehirn immer noch wach ist, um die Botschaft zumindest noch aufzunehmen, eines tiefen Vertrauens. Und das ist der Unterschied. Aber es gibt noch viele andere Unterschiede, die sich zeigen, je nachdem, auch zwischen den Meditationen, wie ich Vipassana mache oder eine andere Form der Meditation. Das sind dann sehr unterschiedliche Prozesse, die ablaufen. Aber bei all diesen veränderten Bewusstseinszuständen, jetzt der Meditation oder der Trance oder Marathonlaufen oder gefesselt zu sein von einem Stück Musik, ist immer gemeinsam diese rezeptive Aufmerksamkeit, dieses Leerwerden, also dieses Abstellen der Aktivität im dorsolateralen präfrontalen Kortex. Das ist die gemeinsame physiologische Klammer. Aber auf der bauen dann verschiedene, je nachdem, was man macht, natürlich ganz andere Prozesse.
Ja gut, wie eine Trainingseinheit in der Turnhalle ja auch immer die gleiche Umkleide hat, immer den gleichen Hallenboden, aber man kann ganz verschiedene Sachen dann damit machen.
Ja, genau.
Es ist bemerkenswert. Ich habe heute Morgen erst zur Vipassana-Meditation gelesen, weil ich den Eindruck hatte in den letzten Wochen, dass ich meditiere jeden Morgen, nachdem ich ein bisschen Yoga gemacht habe. Und ich hatte den Eindruck, ich sitze eigentlich nur mit verschränkten Beinen da und versuche nicht nachzudenken und denke dabei nach. Sondern ich habe den Eindruck, dass das nicht so effektiv ist, wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe. Bin in dem Zusammenhang jetzt eben auf Vipassana gekommen und ich glaube, dass das die nächste Technik ist, mit der ich mich da auseinandersetzen muss. Ich finde es bemerkenswert, dass du auch da Erfahrungen hast, wie jetzt anders sein können.
Ja.
Naja, damit haben wir ja eigentlich, also gibt es ein neurophysiologisches Korrelat für diese tiefe Trance, ne? Was du sagst mit dem dorsolateralen präfrontalen Kortex, das ist ja, das ist ja messbar, das ist ja beobachtbar.
Ja, das kann man, sehr gut. Mit dem fMRI oder so weiter kann man das per Spekt belegen. Aber es ist eben nicht so, dass das einzigartig wäre jetzt für die Arbeit mit Trance und Hypnose, sondern das ist ein Zustand, den man erreichen kann, damit, also den veränderten Bewusstseinszustand, das kann man erreichen, nur viele andere Sachen auch. Ja, und Trance ist das, was allen gemeinsam ist, aber was damit gemacht wird. Es gibt viele verschiedene Methoden, die alle dasselbe erzeugen in Trance. Was dann damit gemacht wird, ist was anderes. Aber das ist die gemeinsame Klammer, die auch eine physiologische Klammer ist, denn man kann das auch als physiologisches Korrelat objektiv bestimmen.
Du hast gerade schon gesagt, dass man in der Hypnose in tiefe emotionale Schichten kommen kann, auch zu Emotionen, die man vielleicht noch gar nicht kannte. Und das hast du bei dir vermutlich dann auch erlebt, oder? Woher kommt da diese Begeisterung her, dass du das jetzt so viele Jahre hast, dass du es eben an dir erlebt hast, wie effektiv das ist, an Sachen zu kommen, von denen man nichts wusste?
Das würde ich so nicht sagen, dass man es nicht wusste, was man kannte, aber nicht in diesem Ausmaß. Denn wenn ich so in einen Trancezustand gehe, wo das Ich sich zurückzieht, ja, auch dazu gibt es Korrelate, dass das mit der Ich-Erfahrung, dass ich da im Precunius gibt es da Veränderungen, die darauf hinlauten, dass auch das Ich-Erleben hirnphysiologisch belegbar verändert, dann komme ich vielleicht zu einer Erfahrung von Selbstbewusstsein oder von Freude. Freude ist auch eine Sache, die man damit erzeugen kann, die eine derartige Intensität hat, wo ich mir denke, wow, das bist du auch. Wow, weiter so, ja. Also das ist auch eine Möglichkeit, an Erfahrung heranzukommen, die man natürlich schon kannte, aber die jetzt in die Intensität nicht aufgetreten sind. Was du vielleicht so angesprochen hast, kann man diesem Trance-Zustand auch an unbewusste Prozesse herankommen. Das wäre jetzt ein anderes Thema, aber das ist sicherlich auch möglich. Aber das ist dann was anderes als das, was ich jetzt meine mit diesem Vorgehen, das darauf abzielt, also innere körperliche und emotionale Erfahrungen zu sprechen.
Ja, eher eine explorative Trance dann eigentlich, die dann der Selbsterforschung dient.
Ja, dass man zum Beispiel mit der Affektbrücke, wo ich also die gar kennst, wo ich also hergehe und versuche, eine gegenwärtige Erfahrung, die der Patient bei sich als fremd erlebt, wo kenne ich das denn, wieso bin ich denn da erschrocken, dass ich damit in die Vergangenheit zurückgehe und schaue, ob es da eine ähnliche Erfahrung schon mal gab. Und der Patient dann, wenn er sie findet, merkt, das habe ich gelernt damals, als ich in den Kindergarten kam und wurde gemobbt, wo diese Unsicherheit, die ich da gelernt habe, wohl heute noch hier stammt. Was ihm vielleicht nicht bewusst war, aber dass ich das in der Trance durch die Verwendung von Gefühlen auch, nämlich das Gefühl der heutigen Angst als Kompass, um damit so in die Vergangenheit zu gehen, wo er dann wieder dieselbe Situation, dieselbe Angst wiederfindet, und zwar in einem Kontext, wo sie gelernt worden ist.
Weil die Angst ja auch eine körperliche Empfindung war zu dem Zeitpunkt. Mhm. Das heißt, da wird ein Reiz mit einer konkreten körperlichen Empfindung zusammengeführt und das geht in Resonanz dann im Lauf des restlichen Lebens.
Mhm. Ja.
Ich glaube, das war das Stärkste, was ich für mich mitgenommen habe aus der Arbeit bei dir, dass diese Emotionen einfach eine körperliche Repräsentation haben. Mhm. Die sind nicht unstofflich, sondern die spüre ich in meinem Körper, dass die da sind. Mhm. Und das, irgendeine Situation hat dazu geführt, dass das so war. Also kann ich aber auch daran arbeiten, dass es anders wird.
Ganz genau.
Damit sind plastisch, per Definition, sind sie plastisch gekommen. Sie sind plastisch verformbar, auch jetzt für die Zukunft. Mhm. Wie wird sich das denn noch weiterentwickeln mit der Hypnosetherapie in Deutschland? Was glaubst du? Es gibt so viele verschiedene, die daran arbeiten, und es gibt so wenige Patienten, die dann mitmachen, oder?
Also es ist deutlich mehr geworden. Das muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja, ich bin ja mit so Gründer, Generation sozusagen, die sich Ende der 70er Jahre begonnen hat, jetzt mit der Gründung einer Gesellschaft, eine Hypnosegesellschaften gegründet, die das wieder aufgegriffen haben. Und das ist ja, wir waren Anfang, ich weiß, beim ersten Treffen in einem kanadischen Züchtervereinsheim im Hinterzimmer waren wir 20 Leute, die darum gerungen haben, welchen Namen soll unsere Gesellschaft bekommen. Und dann waren die ersten drei Jahrestagungen, da saßen dann in einem Hotel zwei Tische von Leuten, das war die Jahrestagung. Heute sind es über 1000 bei der MEG, bei der DGH auch fast 1000. Dann die Ärztegesellschaft, die hat jetzt nicht so viel, aber es gibt da wesentlich mehr. Und die Nachfrage ist auch wesentlich größer als das vorher der Fall. Und der Status der Hypnose ist deutlich besser geworden. Zum einen, weil sie 2003 war es, glaube ich, ist sie vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung, ist sie anerkannt worden als eine wissenschaftlich begründete psychotherapeutische Methode. Und inzwischen gibt es so viele Untersuchungen, die belegen, dass Hypnose wirkt und dass man verstehen kann, was Hypnose eigentlich ist. Das kann man nachschauen, was passiert im Gehirn, wenn ich keine Schmerzen habe durch die Hypnose. Das lässt sich alles sehr gut mit den modernen bildgebenden Verfahren belegen. Und das hat den Status der Hypnose deutlich verbessert. Und die Berichterstattung in den Zeitungen, auch in seriösen Zeitungen, also jetzt nicht in wissenschaftlichen Organen, sondern in Zeitungen, ist wesentlich besser geworden, als es früher der Fall war. Und dass man also auch, dass auch die breite Öffentlichkeit merkt, das ist was Vernünftiges, damit kann man heilen, da kann man, das kann man einsetzen, zusammen mit anderen Verfahren, aber auch alleine, um damit heilen zu können. Und das hat also den Ort, die Hypnose da deutlich aufgewertet.
Das empfinde ich auch als ganz beeindruckend, dass hier tatsächlich nicht nur eine Möglichkeit ist, zu behandeln, wie ich das ja aus meinem schulmedizinischen Laufbahn kenne, sondern dem Patienten eine Chance zu geben, heil zu werden. Das ist bemerkenswert als Therapieform, weil es dem Patienten aber auch ganz viel Raum gibt, sich mit all dem, was er hat, abzuladen und zu öffnen. Ich glaube, dass diese rezeptive Aufmerksamkeit dafür ganz entscheidend ist, weil er als Subjekt weiter gilt. Und auch die Lösungen, die der Patient bringt, sind ja seine Lösungen. Und wenn der Therapeut in der Lage ist, ihm das zu vermitteln, dass diese ganzen Lösungen aus ihm kommen, dann ist das, denke ich, enorm heilsam.
Das ist ja so ein Kernbegriff der Hypnotherapie, die Ressource. Das gibt es heute jetzt auch in anderen Therapien. Die Hypnotherapie hat schon damit angefangen, mit Milton Erickson in den 60er Jahren, dass der Patient über Erfahrungen verfügt, zu denen er keinen Zugriff hat, die aber da sind. Und dass eben die Hypnose dazu beitragen kann, das bei sich zu entdecken. Diese Tiefe, die er auch bezüglich bestimmter Erfahrungen, emotionaler Erfahrungen dann erleben kann und die er dann auch einsetzen kann, um sich in seinem Alltag zu verändern mit Hilfe des Therapeuten, auch was seinen Körper betrifft, sich zu verändern. Und das ist ja etwas, wo der Patient etwas aus sich heraus entwickelt, nämlich etwas aufoktroyiert wird, was ja manche Patienten befürchten, diese klassische Hypnose, sie müssen, sie werden, wo das also auf eine Art und Weise geschieht. Nein, du wirst mit deinen Erfahrungen, wirst du den Zugang finden zu dem Weg, der dich weiterbringt, der dich zu dem Ziel bringt, die körperlich und seelisch gesund zu sein.
Hattest du jetzt schon Geburtstag eigentlich, oder? Ende Januar?
Ja.
Herzlichen Glückwunsch. Dann bist du jetzt 75, oder?
Nein, noch nicht.
Das 74, war... Entschuldigung, ich wollte dich nicht älter machen.
Februar.
Wo kriegst du denn das ist ja auch für einen Forscher, auch für einen Kliniker, ein wirklich gesegnetes Alter, wo hast du denn Zugang zu so einer Energie, so weiterzumachen? Ich erinnere, also mit Vergnügen, wie du jeden Morgen bei den Seminaren da im Spinnerhaus die Treppe runterspringst und den Raum eröffnest und dann aber bis abends da sitzt und völlig fokussiert und konzentriert bist. Was ist denn das für eine Fähigkeit? Wo kriege ich die denn her?
Das ist vielleicht einfach Training. Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes. Jetzt nicht die Treppen runterhüpfen, aber soll ich mich damit beschäftigen und was ich auch mache, ich mache sehr viel Selbsthypnose. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, haben wir vorhin schon mal drüber geredet, also was ganz wichtig ist, sind den Einfluss, den man über solche, auch mit anderen Verfahren, mit Yoga und anderen Verfahren, den man hat, den Einfluss, den man auf den Körper hat, besonders auf entzündliche Prozesse, die deutlich reduziert werden. Ich habe damals mitgeteilt, dass es Untersuchungen gibt, die zeigen, dass also entzündliche Prozesse massiv reduziert werden durch die Hypnose, bis um 50-60%. Das wird nicht anhalten den ganzen Tag, aber wenn man sowas jeden Tag macht, hat man damit Zugriff zu einem Mechanismus, der einen gesund erhält. Ich glaube, gerade Entzündungsprozesse haben auch was mit Altern zu tun.
Ja, es ist natürlich so, diese Entzündungsprozesse werden das hast du vor vielen Jahrzehnten schon nachgewiesen, wie sich die zirkulierenden Entzündungszellen reduzieren im Körper und dass der seelische Effekt ja über lange Zeit anhält. Vielleicht steht es auch ein Stück weit für das, was der ganze Körper als Ergebnis hat nach so einer Hypnose. Da müsste man eigentlich jeden Tag zwei oder dreimal eine Selbsthypnose machen, oder?
Einmal reicht. Gerade mit tiefen Wiederholungen reicht das.
Ja. wann machst du das? Morgens oder abends oder mittags oder wie?
Morgens nach dem Aufstehen. Man sollte immer ganz auch im Bett machen, aber wenn man noch so Traumreste im Kopf hat, dann ist man nicht klar genug, um die Disziplin zu haben, das für sich selbst dann zu geben. Aber man könnte natürlich sich etwas auf Band sprechen, also auf dem CD-Player übrigens, oder auf dem Smartphone und sich dann selbst das dann anhören. Und dann muss man das nicht selbst dann kontrollieren, wie es normalerweise wäre, wenn man das ohne Dummdrücker machen würde.
Und mit was? Was ist dann so der Inhalt von einem solchen, von unserer Selbsthypnose?
Ja, das alles, was es gibt, was man braucht. Willenskraft, Selbstvertrauen, Entschlusskraft, Gelassenheit, Freude, Vertrauen, Zuversicht, Ruhe, ja, Entspannung. Alles, was emotional, körperlich beeinflussbar erscheint, oder das wäre dann zu, das könnte man verwenden.
Das könnte man verwenden. Und das überlegst du dir dann morgens, was steht heute an und das machst du dann?
Oder ich mache manchmal, also was ich ganz gerne mache, ist einfach loslassen. Und zwar so loslassen, dass man sich dabei frei fühlt. Und wenn man das gut kann, ich kann das ganz gut, dann kriegst du ein ganz besonderes Gefühl von Freiheit. Und diese Freiheit ist dann nicht nur frei, sondern da ist noch mehr drin. Das erlaubt einem die Freiheit. Die Freiheit erlaubt einem, auf Dinge zuzugehen, ja, mit gutem, mit Zuversicht zuzugehen. Freiheit, so eine Freiheit erlaubt einem, sich ja, stark zu fühlen. Ja, und da gibt es so grundlegende Erfahrungsbereiche, die reichen aus. Wenn man jetzt, ich muss da und da genau voller Selbstvertrauen sein, sondern da gibt es so Grundmuster, die man verwenden kann. Grundmuster an emotionalen Konstellationen, die sowas zusammen, sowas herstellen können. Zum Beispiel eben einfach fallen lassen, Ruhe und Gelassenheit zum Beispiel.
Das ist ja eine Forschung am Jungbrunnen, wenn man so möchte.
Ja, deswegen manche Leute, ich fühle mich auch gar nicht so alt, wie ich in meinem Pass immer lesen muss. Aber vielleicht hängt das damit zusammen, ich weiß es nicht.
Ja, oder vielleicht insgesamt mit einem offenen Geist. Ich war sehr beeindruckt von dem, was du an Feldforschung und Reisen gemacht hast in jungen Jahren. Du hast erzählt, deiner Frau unterwegs warst in Borneo und so. Und ich dachte, das ist unglaublich. Das ist ja zu einer Zeit gewesen, da konnte man auch nicht einfach auf dem Smartphone mal schnell gucken, wo fährt denn jetzt der nächste Bus oder so.
Da gab es gar keinen.
Also du hast irgendwann mal beschrieben, dass es wurde von allen Locals euch abgeraten, hier in einem bestimmten Ort zu fahren. Und das war dann für euch der klarste Hinweis, dass das der richtige Ort ist als nächstes Reiseziel.
Ja, genau.
Möglicherweise hält so eine Sicht auf die Welt auch ein bisschen jünger als ein sicherheitsorientiertes Denken.
Ja, mag sein. Mhm.
Empfindest du dich als Rollenmodell?
Das möchte ich auf gar keinen Fall sein. Wäre mir sehr unrecht. Möchte ich nicht. Also, ich möchte, dass, wenn es um die Vermittlung von Hypnoseinhalten geht, dass bestimmte Dinge übernommen werden, die von denen ich meine, dass sie wichtig wären für die Hypnotherapie, die derjenige machen will. Aber ich erlebe auch immer, wenn ich dann zuschaue, wie die miteinander üben, die Kolleginnen und Kollegen, dann merke ich, dann kommt da eine Seite der Persönlichkeit dieser Kollegen zum Beispiel zum Vorschein, die sehr offen und direkt ist, was ich immer wieder vermeide, wo ich sage, bei der ist das richtig, die macht das gut, das ist richtig. Ja. Deswegen Rollenmodell, das engt ein. Ja, denn wenn also man sich an einem bestimmten Guru festhält, so will ich auch sein, dabei die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten werden dadurch eingeschränkt.
Also bist du deswegen aus Japan dann wieder zurückgekommen? Auch ohne das Ziel erreicht zu haben, erleuchtet zu werden?
Ich habe gemerkt, das schaffe ich nicht in diesem Leben. Ich muss noch ein paar Leben abwarten, vielleicht dann nochmal von vorne anfangen, also wo im Wattenmeer oder. Nee, also ich habe gemerkt, dass Ich meine, also ich habe dann mit der Hypnose angefangen, natürlich erst nicht als Alternative, sondern weil ich da auch mich mit beschäftigen wollte aus therapeutischen Gründen. Aber die Zen-Meditation habe ich dann ziemlich vernachlässigt. Das kann sein, manchmal mache ich das nochmal. Aber zurzeit bin ich sehr zufrieden mit diesem Vertiefen. Mich nicht sehr leicht empfehlen, aber wer weiß.
Ja, ich werde es übernehmen, auf jeden Fall. Also ich bin ja gerade eben in meiner Morgenroutine unzufrieden. Dann ist wirklich ein guter Zeitpunkt, um was zu übernehmen, was so gut funktioniert.
Mhm. Ja, so einfach. Also es ist ja so einfach. Du musst nicht jahrzehntelang meditieren, sondern bei der ersten Hypnose sagen die Patienten, wow, das war's. Da will ich mehr von haben. Das möchte ich, das finde ich gut. Und da muss ich jetzt nicht durch die Zeit jagen, sondern das geht halt sehr schnell.
Ja, weil es so gut zu begleiten ist, der Prozess. Also es bietet sich sehr an, dass ein Therapeut das macht und dass aber gleichzeitig der Patient erlebt, dass er das selber kann. Mhm. Bloß mal hingeführt werden zu dem, wo es gut ist, und dann kommt man da immer wieder hin. Mhm. Wie macht ihr das denn dieses Jahr? Wir haben das letztes Jahr begonnen, in den Pandemiesituationen mit der Ausbildung weiterzumachen.
Ja, wir haben es erstmal ausfallen lassen, in der Hoffnung, dass es wieder kommt. Es kam nicht wieder. Also haben wir dann Webinare. Und das war überraschend gut. Also ich hatte auch schon mal für die DGH für so einen Kongress in der Universität in Bochum, Verhaltenstherapie-Kongress. Das waren immerhin über 70 Leute, glaube ich. Nee. Ich weiß nicht, also irgendwo war es ganz viel, das war überraschenderweise, ging das auch. Ne? Und für die Gruppengrößen, die du ja auch kennst, das ist gut zu machen, man kann sich auch zurückziehen, da gibt es eine Funktion, die man wählen kann, wo dann nur zwei zusammen sind, alle anderen sind ausgeblendet und können dann miteinander üben, können dann sich selbst wieder einwählen, die Gruppenraum sozusagen, das lässt sich sehr gut machen.
Ja, damit sind die gleichen Funktionen eigentlich möglich, wie wir es im Seminar auch hatten.
Ganz genau. Und es gab auch einige, die waren sehr skeptisch, die wollten das auch gar nicht machen. Ich habe es letztens noch von einer Kollegin gehört, die war überrascht, wie gut das ging. Und die ist auch bereit, da jetzt noch das letzte Seminar, die 5, dann noch mitzumachen.
Auch für so ein Seminar, so ein Kurzseminar, also insgesamt 3,5 Stunden, wo Yoga mit Leuten gemacht wurde, und ich war eben dazu eingeladen worden, um eine Hypnose zu machen, und habe dann eben mit den Leuten, insgesamt waren 5 Leute in diesem ganzen Zoom-Seminar, erst ein bisschen Einführung gemacht und dann aber auch gleich reingegangen und dann auch imaginativ gearbeitet, und es hat sehr gut funktioniert. Also sowohl vorher dieser rein technische Teil, wo ich den Leuten einfach so eine Entspannungshypnose geben wollte, damit sie ein bisschen die Scheu verlieren, als auch danach, wo es dann mehr dialogisch war. Es hat einfach genauso funktioniert, als ob wir alle im gleichen Raum gewesen wären.
Ich glaube auch, ja.
Denn bei der Therapie selber, da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Ich möchte gerne das schon haben, dass ich einmal die Leute live erlebt habe, damit ich merke, was sind so bei denen jetzt die subtilen Veränderungen, wie ist die Mimik oder wie ändern die jetzt die Atemfrequenz, wenn sie sich entspannen, sodass ich dafür ein Feeling habe, weil ich das direkt über den Bildschirm nicht so gut abgreifen kann. Aber wenn das einmal passiert ist, dann kann ich auch sehr gut über den Bildschirm weiterarbeiten, ist jetzt die Erfahrung aus dem letzten Jahr.
Ja.
Mhm. Was liest du gerade?
Was ich gerade lese im Moment.
Ja, was schafft es, dich zu interessieren?
Was ich gerade lese, ist, weil ich gerade mich mit Geschäfte, ist imaginäre Companions. Imaginary Companions. Das sind also Kinder, die sich ausdenken, dass sie einen Freund haben, den sie noch erleben. Und da gibt's Forschung zu. Ich will jetzt eine Forschung herausgesucht, und wir müssen das genauer anschauen. Denn dahinter steht ja auch das, was man in der Hypnotherapie macht, dass man mit Begleitern arbeitet. Und mal schauen, was die dabei herausgefunden haben. Denn es scheint so zu sein, dass die Kinder dann, obwohl sie überwiegend angeben, ja, it's made up, ja, das habe ich mir eingebildet, das bilde ich mir ein, aber die reagieren so wirklich, als wenn der da wäre. Und er kann dann auch selbst unsicheren Kindern dann auch dieser Begleiter Sicherheit geben oder wenn ihnen langweilig ist, können sie unterhalten. Und die scheinen auch ein Eigenleben zu führen. Es ist also nicht so, dass die also jetzt genau geformt werden nach dem Willen des Kindes, sondern dann sagt dann dieser Freund, ich spiele heute nicht mit dir. Ne? Oder ein Mädchen hat sich beklagt, dass sie immer so viel Platz im Bett ihr wegnimmt, ja, dass sie nicht richtig lieben kann und so. Dass also eine sehr lebendige Auseinandersetzung stattfindet. Ohne dass es die Leute jetzt denken müssen, den gibt es wirklich, sondern die Leute, die Kinder, die, diese Person, diesen Freund, dieser Freund, den gibt es wirklich, sondern sie wissen dann, wenn man sie dann fragt, dass das schon von ihnen selbst so konstruiert worden ist, aber die Reaktionen darauf sind ganz real.
Sind diese imaginären Kumpels dann Abspaltungen von Anteilen des Selbst oder wie werden die denn da gesehen?
Das ist interessant. Bei Jungs ist es so, die stellen sich eher so Supermänner vor. Es geht so auch um das Rollentypische. Ne? Da kommt irgendwie Superman oder was gerade so auf Superman gerade auf dem Markt ist. Und der kann ist besser als der Junge. Wohingegen die Mädchen sich eher solche Freundinnen oder Freunde dann wählen, denen sie etwas beibringen können. Für den sie sich sorgen können, um den sie sich kümmern müssen, dem sie etwas zeigen können. Also auch das Rollen, das, was die Gesellschaft so rollentypisch vorgibt, sich dann auch in der Wahl der Freunde dann auswirkt.
Es erinnert ja auch sehr an die Besessenheitstrancen in den archaischen Völkern, wo ja je nachdem, ob der Schwerpunkt auf Jagd oder auf Sammeln liegt, unterschiedliche Verantwortungen für das Gemeinwohl auf die verschiedenen Geschlechter gedrückt werden. Und je nachdem die Besessenheit dann unterschiedliche Ventilfunktionen hat.
Also es ist so, dass die gibt es ja heute noch die Kulturen, also die Gnawi in Marokko, der Saarkult in Ägypten oder in Sudan oder die brasilianischen Religionen, ja. Also oder was man in Haiti findet, oder Santeria in Kuba, wo die Besessenheit, wo man der Besessenheit einen Trance tanzt. Und in diesem Zustand ist man nicht mehr eher man selbst, sondern hat die Persönlichkeit eines Geistes angenommen, der einen sozusagen bewohnt. Und dann wird eben zum Beispiel bei den Gnabis die ganze Nacht durchgetanzt und es kommen bis zu 20 verschiedene Geister werden durchgetanzt, die unterschiedlich alle emotional anders sind. Dann gibt es einen Geist, der eher gelassen, ruhig ist. Ja, der andere ist vielleicht ein etwas aggressiver Geist. Und da wird also die ganze emotionale Palette durchgetanzt. Und dadurch kann dann also ein Balancing wieder stattfinden der eigenen emotionalen Bedürfnisse, die nicht ausgelegt werden können oder die emotionalen Bedürfnisse, die man nicht bekommt, also von außen in einen herangetragen werden und dass man also diese Bedürfnisse nicht erfüllt bekommt und dass man in diesem Tanz dann diese Erfüllung der Bedürfnisse dann erhält.
Ja, wenn wir gerade schon von so Geistern, die erscheinen, sprechen, mir ist letzte Woche ein sensationelles Erlebnis passiert in einer Hypnose und zwar habe ich gemerkt, dass ich selber sehr ruhig reingegangen bin auch, weil Patientin mit es geht um Suchtdruck nach einer Alkoholerkrankung und wir haben mit diesem Suchtdruck gearbeitet und haben den exploriert und ich habe immer weniger gesprochen, immer leiser gesprochen. Ich werde dann auch so mikrografisch mit meinen Notizen und dann oft versuche ich dann alerter zu werden und wieder so ein bisschen zu gucken, was passiert, aber in der Regel stört es auch meine Patienten nicht, sondern die merken, das ist halt jetzt einfach eine ruhige Hypnose. Und auf einmal sehe ich einen angeketteten Löwen vor meinem inneren Auge. Das ist ja interessant. Und dann wollte ich aber nicht suggestiv sein und dann das sagen, was ich gesehen habe, sondern habe dann gefragt, sag mal, wenn der Suchtdruck ein Tier wäre, was wäre der denn für ein Tier? Und dann sagt sie, oh, der wäre ein Löwe. Ich sage, oh, na, das ist aber spannend. Also es hat für mich sich so angefühlt, als ob ich mich mit eingeschwungen hätte auf ihre Frequenz und hätte da irgendwas gesehen, was ich sonst, sagen wir mit dem analytischen Verstand nicht gesehen hätte. Mal gucken, das war jetzt das erste Erlebnis. Mikrografisch war ich schon häufiger, aber das war das erste Mal, dass es mir auch was gebracht hat. Mhm. Und ich bin gespannt, ob ich das in irgendeiner Art und Weise kultivieren kann.
Ja.
Kennst du solche Resonanzphänomene, also wo du dich so mit einschwingst?
Also über das übliche Maß hinaus eher nicht. Aber ich kenne schon, dass ich den Patienten, dass ich mitschwinge, dass ich seine Emotionen glaube wahrzunehmen, ja, diese Theory of Mind, ja, dass man mentalisiert und den Patienten nacherleben kann. Aber dass jetzt dann solche Zufälle auftreten würden, wo das dann genau passt, ist bei mir so eher selten. Ich habe nichts dagegen, dass sowas gibt. Im Gegenteil, ich finde das toll, wenn es das gäbe. Aber bei mir ist es nicht aufgetreten.
Ja, bisher hatte ich es auch eher so, sagen wir, also stumpfer, nicht so klar als Bild. Zum Beispiel, dass ich mich eingefühlt habe und dann denke ich immer, so, wo kommt denn die Wut her? Mhm. Und dann kommt als Antwort von sich, ja, da ist eine Wut, das wusste ich ja noch gar nicht. Stimmt, ich bin total wütend. Okay, das ist ja interessant. Das war also was, wo ich gerade auch mit dem Analysegeist wäre ich dann nicht drauf gekommen, dass es um Wut geht. Aber in mir drin habe ich Wut gespürt. Und dann wusste ich halt, das kommt nicht von mir, ich bin ja gerade entspannt. Also muss sie von ihm kommen.
Naja. Ja, das kennt man ja selbst von Analytikern, die Leute dann in der Gegenwart haben, heißt das ja da, wahrnimmt, ja. Der Patient, gerade wie er das gerade erlebt. Das wird ja da therapeutisch gerade so eingesetzt, ne? Gegenübertragung.
Übertragung, Gegenübertragung ist ja, das ist ja schon sehr rein therapeutisch Arbeit. Würdest du denn die Auseinandersetzung mit der Hypnose auch für so Normalos, zum Beispiel so einen Normalo-Arzt oder Normalo-Psychologen empfehlen? Oder muss man dann direkt auch Hypnosetherapeut werden, wenn man einmal Blut geleckt hat?
Ich finde den Begriff Normalo-Psycho nicht angemessen, werter Kollege. Aber ich weiß, ich mache das ja oft, dass ich zum Beispiel bei den Lindau-Psychotherapiewochen Gruppen habe, die ich nur kurz sehe und von denen ich genau weiß, dass die dann eine bestimmte Intervention, zum Beispiel bestimmte Vergangenheit, Wütungsstrafen, die Botschaften der Vergangenheit, die heute noch eine Rolle spielen, dass man die so zurückweist, dass man spürt, ich kann aber auf Distanz gehen und damit einen Freiraum gewinnen, den ich vorher nicht hatte, weil das mir von diesen Stimmen dauernd verboten wurde oder in Frage gestellt worden ist. So etwas nehmen die zum Beispiel mit, ohne das ganze Gerüst der Hypnose daran aufzuhängen, und können damit was anfangen. Oder zum Beispiel bei psychosomatischen Erkrankungen. Allein dadurch, dass ich den Patienten, das hast du gerade auch so auch mal deutlich dargestellt, allein dadurch, dass ich eine Hypnose mit einem Patienten mache, eine reine Ruhehypnose, kann ich schon sehr viel erreichen, was zur Reduktion von psychosomatischen Problemen verwendet werden kann. Und da muss ich keine großartige Hypnotherapie machen dabei. Also, und gerade jetzt auch mit den, ich bin jetzt mehr und mehr dabei, und gerade für Verhaltenstherapeuten, ich bin auch eingeladen jetzt, was ich für Verhaltenstherapeuten dann draus mache, die wollen nicht jetzt 2 Jahre lang Hypnotherapie lernen, die wollen etwas nehmen, was kann ich davon gebrauchen und was kann ich auch eigenverantwortlich vernünftig umsetzen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Vorgehensweisen, die man da für normale Mediziner und normale Psychologen durchaus auch verwenden kann.
Ja, das glaube ich, dass Verhaltenstherapeuten, also so nachvollziehbare Konzepte, das schlägt ja genau in deren Kerbe, das mögen die gerne. Da funktioniert es sicherlich genauso gut wie beim tiefen Psychologen.
Die tiefen Psychologen arbeiten sowieso viel mit Bildern. Ist mir schon sehr trance-nahe. Und übernehmen das sehr gerne, dass man da noch etwas tiefer gehen kann und dann auch andere Interventionen einbringen kann, die über das rein tiefenpsychologisch hinausgehen. Und das muss jetzt nicht unbedingt im Gegensatz stehen zu der Primärtherapie, die jemand hat, die jemand also verwendet und die sich zu Hause fühlt, sondern das kann durchaus wirklich auch gut kombiniert werden. Und ich weiß auch, dass das Kollegen aus den verschiedensten Richtungen damit arbeiten und sich das raussuchen, das zu ihnen passt. Dass sie also auch authentisch den Patienten gegenüber rüberbringen und auch vertreten können.
Ja, ich glaube, dass da sehr auch das Schulungskonzept, was du verfolgst, halt mit beiträgt. Die Leute haben so viele Hypnosen selbst erlebt, bis sie dann in die Therapiereife kommen quasi. Dann ist dann viel Begeisterung einfach auch da. Oder viel Gewissheit, dass es was macht mit einem selbst.
Ja.
Hast du noch was?
Nö.
Fällt dir noch was ein?
Nicht die Bohne.
Mir auch nicht. Ich glaube, wir haben wirklich einen weiten Bogen gespannt. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du die Zeit gefunden hast. Und ich freue mich jetzt schon darauf, das zusammenzuschneiden und nochmal alles anzuhören. Und ich danke dir. Ich danke dir sehr für die Ausbildung und für jetzt.
Was waren meine drei wichtigsten Take-Home-Messages? Erstens, Trance ist ein Alltagsphänomen. Unser Geist kennt das schon. Zweitens, es gibt eine körperliche Repräsentation von Emotionen. Drittens, Selbsthypnose hält jung. Du findest alle Links wie immer in den Shownotes. Ich möchte für diese Folge ganz besonders Martin Jungkunst danken, der mit geschickten Soundengineering aus einer technisch wirklich nicht guten Aufnahme eine gebastelt hat, bei der dir zumindest nicht mehr die Ohren bluten beim Anhören. Seinen neuen Podcast Wut zur Lücke findest du überall, wo es Podcasts gibt. Teile, bewerte, genieß deinen Tag und pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.